Thema von heute bei Fact Is ist der antarktische Stützpunkt 211. Adolf Hitler soll sich nicht wie allgemein angenommen am 30. April 1945 im Führerbunker von der Reichskanzlei in Berlin zusammen mit seiner Frau Eva Braun das Leben genommen haben. Das kurz vorher vermeldete Paar soll angeblich zusammen mit weiteren NS-Grössen über Italien aus Deutschland geflohen sein und dann bis zu ihrem Tod in einer unterirdischen Stadt im sogenannten Antarktis-Stützpunkt 211 in der Antarktis gelebt haben. Was alles dran ist an dieser Theorie, klären wir heute hier auf bei Fact Is. Das Thema von heute bei Fact Is ist der antarktische Stützpunkt 211. Adolf Hitler soll sich nicht wie allgemein angenommen am 30. April 1945 im Führerbunker von der Reichskanzlei in Berlin zusammen mit seiner Frau Eva Braun das Leben genommen haben. Das kurz vorher vermeldete Paar soll angeblich zusammen mit weiteren NS-Grössen über Italien aus Deutschland geflohen sein und dann bis zu ihrem Tod in einer unterirdischen Stadt im sogenannten Antarktis-Stützpunkt 211 in der Antarktis gelebt haben. Die Vorbereitungen für den eiskalten Zufluchtsort in der Antarktis hat bereits in den Vorkriegsjahren angefangen. Der deutsche Militärführung ist es 1938 strategisch äußerst sinnvoll erschienen, einen Stützpunkt im antarktischen Eis aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt war der Südpol noch nicht durch die internationale Antarktis-Verträge sicher gewesen, eine Absteckung von Gebietsansprüchen, die also ohne grosse internationale Konflikte können durchgeführt werden. Am 17. Dezember 1938 hat das Schiff Schwabenland den Hafen von Hamburg verlassen und einen Monat benötigt, um die Antarktis am 19. Januar 1939 zu erreichen. Die Hauptaufgabe hätte darin bestanden, ein möglichst grosses Gebiet mit dem Flugzeug zu erkunden und mit Hakenkreuzflaggen zu bombardieren. Knapp ein Fünftel der antarktischen Fläche ist so erstmals mit nahezu 11'000 Bildern dokumentiert und gleichzeitig aus deutsches Reichsgebiet abgesteckt gekommen bzw. aus Neu-Schwabenland deklariert worden. Insgesamt haben Flugzeuge über 100 V-Flaggen abgeworfen. Gleichzeitig ist entlang von der Nordküste mit dem damals üblichen Steckflaggen geflaggt worden. Im Zug von der Expedition hat das gesamte nördliche Segment von der Antarktis-Namen erst als Namen, meist von hohen Berliner Reichsbeamten, die die Erkundung politisch und militärisch vorbereitet haben. Siegfried Zauter etwa ist nach einem Bericht von den Rems-Mur-Nachrichten der einzige Weiblinger, der in einem Gebirgszug seinen Namen gibt. Der Zauter-Riegel in der Antarktis nämlich. Im Jahr 1939 ist der dann zumal 23 Jahre alte Luftfotograf von der deutschen Lufthansa Teilnehmer von der Antarktis-Expedition gewesen. Teilweise sind nach dem Antarktis-Vertrag von 1957 Gebirgszüge neu benannt worden und unter norwegischem Protektorat gestellt worden. Aber auf alten Karten fühlen sich gegen noch die alten deutschen Namen. Im Jahr 1947 hat die USA probiert, den deutschen Antarktis-Stützpunkt 211 angeblich durch die grösste militärische Operation, Codewort High Jump, in der Antarktis zu zerstören. Die bis heute eigentlich geheime Operation sei aber kläglich gescheitert. Ich weiss nicht genau, was da dran soll geheim sein, wie wir ja davon wissen und man das im Internet überall kann nachlesen und schon bereits Fernsehfilme darüber gemacht worden sind. Aber voilà, so ist es halt, es soll geheim sein. Offiziell hiege die Mannschaft mit diesen 4'000 Mannen unter David Byrd lediglich das Gebiet Neuschwabenland offiziell erforscht. Wie sieht jetzt der Antarktis-Stützpunkt aus? Gibt es den wirklich oder gibt es den nicht? Sicher eine spannende Geschichte. Mehr gerade dazu nach dem nächsten Song.
Everyone needs a little loving, so
Mitte November 1938, wo die Vorbereitungen für eine Antarktis-Expedition in vollem Gang waren, ist der amerikanische Antarktis-Forscher Richard Evelyn Byrd auf Einladung von der Polarschifffahrtsgesellschaft nach Hamburg gekommen. Dort hat er in der Urania vor 82 anwesenden Personen einen Antarktis-Film vorgeführt. Der Titel war «Mit Byrd zum Südpol». 54 von diesen Personen waren Mitglieder der Schiffsbesatzung und sind zur Schulung auf Vorbereitung auf die Antarktis-Expedition kommen. Der Byrd hat den Südpol 1929 fast überflogen. Im Jahr 1938 ist dann eine deutsche Antarktis-Expedition mit einem Flugzeugträger als Katapultschiff, wo der Name Schwabenland gedreht hat, durchgeführt gekommen, was dem dort erschlossenen Land eben den Namen gegeben hat, Neuschwabenland. Das Kommando von dieser Expedition hätte Alfred Richer führen. Die Expedition hat durch Flugerkundungen, luftfotogrammetrische Aufnahmen und Flaggenabwurf deutsche Ansprüche auf dem antarktischen Besitz sollen begründen, wie ich bereits vor dem letzten Musikstück gesehen habe. Zu diesem Zweck ist das Flugzeug Mutterschiff Schwabenland eben am Rand von der Antarktis im Südatlantischen Ozean stationiert gewesen und der Flug als über 600'000 Quadratkilometer grosses Gebiet erkundet gekommen, wo eben auch aus Neuschwabenland gekennzeichnet gekommen ist. Die beiden Flugboote Boreas und Passat haben mehrere Mal das Gebiet überflogen. Sie haben mit über 11'000 Fotografien, die übrigens heute noch existieren, die Flüge dokumentiert. Als sie Gebirge mit Gipfeln über 4'000 Meter Höhe und riesigen eisfreien Flächen entdeckt, die mit dem Namen wie Wohltat-Massiv oder Mühlig-Hoffmann-Gebirge bezeichnet worden sind, oder das Richerland, wo der Name vom Führer der Expedition im Alfred Richer bekommen hat. Der Besitzname von Neuschwabenland wird heute in Deutschland von offizieller Seite geleugnet. Hier der Wortlaut von der Stellungnahme vom Auswärtigen Amt auf eine entsprechende Anfrage, die 1993 gemacht worden ist. Das frühe Deutsche Reich hat Gebietsansprüche in der Antarktis nicht erhoben, und zwar auch nicht in Bezug auf das von der deutschen Antarktis-Expedition 1938-1939 entdeckte Gebiet Neuschwabenland. Einer norwegischen Erklärung vom 14. Januar, mit der ein größeres Gebiet in der Antarktis unter Einbeziehung von Neuschwabenland in Anspruch genommen wurde, hat die Reichsregierung am 23. Januar 1939 widersprochen und sich bezüglich des Gebietes die volle Handlungsfreiheit vorbehalten, die sich aus den Grundsätzen des Völkerrechts ergibt. Konkrete Ansprüche auf das fragliche Gebiet hat das Deutsche Reich allerdings weder damals noch später erhoben. Die Bundesregierung hat lediglich im Jahre 1952 das auf die Tatsache der Entdeckung gestützte Recht zur geografischen Namengebung für Neuschwabenland ausgeübt. Aber was hätte echt das Deutsche Reich mit ihnen Flaggenabwürf während der Antarktis-Expedition bezwecken wollen, wenn nicht in Besitznahme von der antarktischen Gebiet? Denn wenn man sich auf das Völkerrecht berufen würde, wäre das ein regulärer Anspruch auf Neuschwabenland. Zeitgleich mit dem Aufenthalt der deutschen Expeditionsgruppe in Neuschwabenland hat Norwegen das Königin Maud-Land beansprucht, also der Teil von der Antarktis, in dem auch Neuschwabenland liegt, durch eine königliche Resolution am 14.01.1939. Das Reichsaußenministerium unterrichtet daraufhin den norwegischen Gesandten in Berlin, dass die deutsche Regierung die Besitzergreifung nicht anerkennen kann. Norwegen hat aus Beleg seine Rechte auf das Königin-Maud-Land die Entdeckung und Erforschung angebracht. Entdeckung und Forschung vom Gebiet sichern im Entdeckerstaat aber nicht verging, sondern nur für einen kurzen Zeitraum das Erwerbsrecht zu. Der entdeckte Staat kann demnach jeden Versuch von einem anderen Staat das Land zu vereinnahmen abwehren. Macht er das nicht, verfällt der Gebietsanspruch vom Entdeckerstaat. Da Norwegen nicht gegen das Ausbringen deutscher Hoheitszeichen auf dem von ihm beanspruchten Gebiet eingeschritten ist, hat die Entdeckung und Erforschung abgeleitete Recht zumindest für Neuschwabenland verwirkt. Laut alten reichsdeutschen U-Boot-Karten besteht Antarktis aus zwei Teilkontinenten. Durch die Tauchgänge von diesen U-Booten ist das während dem Zweiten Weltkrieg herausgefunden worden, was mit dem Walter-Antrieb kein Problem gewesen ist. Der nach dem Professor Walter genannte Walter-Antrieb ist schon ab 1933 entwickelt worden. Das erste Versuchsboot, V80, hat schon bei der ersten Probefahrt eine Unterwassergeschwindigkeit von 26 Knoten erreicht, also fast 50 Stundenkilometer, und die damals bis 9 Knoten übliche U-Boot-Geschwindigkeit erheblich übertroffen. Die Front ist in Eiform beschaffen, wodurch das Wasser spiralförmig um das U-Boot gewendet worden ist. Der untere Teil von diesem Boot hat die Form von einer stehenden Achte. Der Antrieb erfolgt mit Wasserstoffperoxid. Das noch ein paar technische Anmerkungen am Rand. Die beiden Soldaten Sievert und Wehrend sind beide Teilnehmer von der Antarktis-Expedition im Jahr 1938-39. Sie berichten, dass sie auch noch nach der Beendigung von dieser Expedition aus dem Frühjahr 1939 weiterhin auf dem Schiff Schwabenland Dienst gemacht haben und ihr Schiff im vierteljährlichen Rhythmus zwischen Neuschwabenland und Heimathafen pausenlos behandelt hat, um Ausrüstungsgegenstände und ganze Bergbaueinrichtungen in die Antarktis zu befördern. Dazu haben auch Gleisanlagen und Loren gehört und auch eine riesige Fräse, um Tunnelsystem ins Eis zu bohren. Es existieren sehr viele Berichte über Absetzung von reichsdeutschen U-Boot und deren Besatzung während und nach dem Krieg nach Südamerika, Nordamerika und auch in die Arktis und Antarktis. Dass man in Deutschland noch nicht so viel darüber gehört hat, liegt einzig und allein daran, dass fast alle Unterlagen sämtlicher Kommandobehörden, Stäbe, Flottenlinien und U-Boot nach dem Zweiten Weltkrieg in die Hände der Alliierten, speziell eben zu den Engländern, gefallen sind und sich zum grossen Teil auch noch dort befinden. Allerdings bleiben Hunderte von U-Booten, die offiziell ausgelaufen sind, aber nicht versenkt gekommen sind oder in Gefangenschaft geraten sind, wie vom Erdboden verschluckt. Genau so könnten es sich mit vielen erfolgreichen Ingenieuren, Wissenschaftlern, Mediziner und Techniker zutreten haben, wo sicher nicht alle den Alliierten in die Hände gefallen sind. Wir machen jetzt eine kleine Pause, hören ein bisschen Musik und sind gerade um zurück mit diesem spannenden Thema zu dem Antarktis-Stützpunkt 211. Eine von den bemerkenswertesten Aussagen zur Expedition Neuschwabenland ist vom Admiral Karl Dönitz gekommen, im Oberkommandierenden von der deutschen Marine und schließlich im Hitlers Nachfolger, wo er gesehen hat: Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz darauf, dass sie für den Führer in einem anderen Teil der Welt ein Shangri-La gebaut hat, eine uneinnehmbare Festung. Obwohl die Briten die Drake-Passage an der südlichen Spitze Südamerikas schützen, bleiben Neuschwabenland und seine Küstenlinien von den Alliierten unberührt. Echolotmessungen von den Schwabenland und ausdehnte Erforschungen mit U-Boot in der Gegend hier ergeben, dass ein unterseeischer Graben von Neuschwabenland bis zum anderen Ende vom Kontinent verläuft. Man hat herausgefunden, dass der Graben vulkanischen Ursprungs ist. Wo die deutschen Forscher ihm gefolgt sind, haben sie warme Seen, Höhlen, Gletscherspalten und Eistunnel entdeckt. Die Theorie, dass sich eine Elite aus dem Dritten Reich anhand modernster Technologie, also U-Boot etc., in der Antarktis abgesetzt hat, wird noch erhärtet, wenn man die Bemühungen der Alliierten betrachtet, die durch die Operation High Jump in Neuschwabenland landen wollten. Guckt mal die offizielle Erklärung zu dieser Operation an, so heisst es: Einmal Material- und Mannschaftserprobungen unter polaren Voraussetzungen oder die vom Dr. Paul A. Sippel vermutete tiefgreifende Veränderung von der Schelfeisküste in der Bay of Wales feststellen. Inoffiziellen Berichten zufolge hat der Leiter von der Operation, Admiral Richard E. Byrd, also der gleiche Byrd, der 9 Jahre zuvor noch einen Antarktis-Vortrag in Hamburg gehalten hat. Im Winter 1946-47 hat die US Navy eine Expedition in die Antarktis unternommen. Die Operation hat vorgesehen, dass der Expeditionskonvoi bestehend aus Schiff und Flugzeug sich in 3 Gruppen teilt. Im Byrds sogenannte Mitteltruppe hat die Scott-Inseln sollen ansteuern und in Little America eine Basisstation samt Flugfeld sollen erstellen, damit man von dort aus Erkundungsflüge ins Innere der Antarktis können unternehmen. Währenddessen hat die Ost- bzw. die Westgruppe die Aufgabe gehabt, die antarktische Küste zu erkunden. Es ist der 21.01.1947, wo der Expeditionskonvoi die Antarktis erreicht hat und die Männer an Bord von ihres Schiff mit ihrer Arbeit angefangen haben. Am 13. Februar war man soweit gewesen, bei der Bird-Gruppe, um Flüge ins Landesinnere zu starten. Aber schon 3 Wochen später, am 3.03.1947, hat der Admiral Byrd den Rückzug angeordnet, weil mehrere Flugzeuge spurlos verschwunden sind. Der Rückzug ist derart überhastet erfolgt, dass 9 Flugzeuge im ewigen Eis sie zurückgelassen haben. An der Operation High Jump waren 13 amerikanische Schiffe beteiligt, darunter Flugzeugträger, Zerstörer, Einsprecher, ein U-Boot und 15 schwere Transportflugzeuge und Fernaufklärer auf 4'000 Mann. Einer der Piloten hat Lieutenant D. Bunger geheissen. Er hat als erster das gesehen, was heute seinen Namen trägt: die Bunger-Oase. Sie gilt als eine der eigentümlichsten und schönsten Landschaften der Antarktis. Sie ist für polare Verhältnisse ungewöhnlich schwer zugänglich, obwohl sie von der Küstenlinie nicht allzu weit entfernt liegt und fast 200 Quadratkilometer Fläche eigentlich nicht übersehen werden kann, haben die Amerikaner erst während der Bird-Expedition entdeckt. Die Bunger-Oase ist eisfrei und weist durch eine erhöhte Strahlungsbilanz vom freiliegenden Gestein im Vergleich zur Umgebung ein sehr mildes Mikroklima auf. Sie hat mehrere Süßwasserseen, die oft das südliche Farbenfroh reflektieren. Der Admiral Byrd nimmt zu der strategischen Wichtigkeit von der Pol Stellung, wo er enorme Bedeutung zumessen. Er hat Notwendigkeit hervorgehabt, im Alarmzustand und Wachsamkeit entlang vom gesamten Eisgürtel, wo das letzte Bauwerk gegen eine Invasion sei, zu bleiben. Das Überleben von der Menschheit, wie das von der militärischen Wissenschaft, befindet sich augenblicklich in einer lebenswichtigen Phase von der Entwicklung. Da stelle ich sich aber um ein paar weitere Fragen. Wenn es kein militärisches Interesse an Neuschwabenland gegeben hat, wieso hätte Byrd Zerstörer und Flugzeugträger mit 15 schweren Transportflugzeugen benötigt? Sicher nicht für das Equipment, nehme ich jetzt mal an. Andere Quellen an, soll beim High Jump mehrere Länder wie England, Norwegen, Russland und Kanada mit Schiff dabei gewesen sein. Wieso ist die Expedition, die ja für einen extremen Verlust auf der Seite der Alliierten gesorgt hat, schon nach 2 Wochen und nicht wie vereinbart nach 3 Monaten frühzeitig abgeschlossen kam. Wieso ist laut Flugkarte vom Admiral Byrd bis ihrer Expedition am Südpol Neuschwabenland aus einziger Fleck von der Antarktis unbehelligt gelassen? Wieso erfolgen im September vom Jahr 1979 und am 5. März 86 Atomtests? Ihr seht also, Fragen über Fragen. Ist gar nicht so einfach, bei diesem Thema Fakten zu liefern, denn es werden mehr Fragen aufgeworfen als Beweise, die geliefert kommen. Nach dem nächsten Musikstück kann ich noch etwas erzählen von einem Offizier der Gebirgsjäger, der auf der Basis 211 gestationiert sein wollte. Zumindest behauptet er das. Mehr dazu gerade nach dem nächsten Stück.
Thank you. Radio Kaiser.
Wie vor dem Musikstück versprochen, erzählen wir noch etwas von dem Offizier, dem Gebirgsjäger, der scheinbar eben stationiert war auf der Basis 211. Er sieht, er sei von 1942 bis 1945 als Wachmeister von den Gebirgsjägern auf dem Stützpunkt mit der offiziellen Bezeichnung Basis 211 im Antarktisgebirg von Neuschwabenland stationiert gewesen. Der Stützpunkt ist im Spätsommer 1939 eingerichtet gekommen, laut ihm, und soll als Landeflugplatz für die Kontrolle vom Südpazifik aus der Luft dienen haben. Während der ganzen 3,5 Jahre, wo er dort war, hegen er 2 zerlegte FW-200 Condor und mehrere ME-109 in Einzelteile gesehen umliegen, die aber mangels bestimmter Motorteile für das antarktische Klima nie montiert gekommen sind. Die Basis 211 sei etwa 3 km im Landesinneren und sei den ganzen Krieg hindurch mit Nachschub und Personal zum Auswechseln versorgt gekommen. Halbkettenfahrzeuge hätten für den Transport von der Küste zum Stützpunkt gesorgt. Alles in allem sei bei Kriegsende 300 Mann dort stationiert gewesen, darunter 70 Luftwaffenangehörige und der Rest Gebirgsjäger zur Sicherung der Anlage. Nach dem Zusammenbruch vom deutschen Militärrichtfunknetz hat dort niemand gewusst, was passiert ist. Erst im Juli 1945 sei ein britischer Zerstörerverband auftaucht, der die Nachricht vom Kriegsende ihnen überbracht hätte. Die Schiffe hätten die Mannschaft nach Australien gebracht, alles andere sei dort zurückgeblieben und sei wahrscheinlich noch heute vor Ort. Auch nach Berichten von 2 Teilnehmern Neuschwabenland-Expedition sind vom Siebert und Wehrend bestätigt, dass nach Beendigung der Expedition das Forschungsschiff Schwabenland weiterhin Versorgungsfahrten nach Neuschwabenland unternommen hat, um Ausrüstungsgegenstände und ganze Bergbaueinrichtungen in die Antarktis zu befördern. Gleisanlagen und Loren, das habe ich ja schon gesehen, haben ja dazu gehört, sowie Fräsen für Tunnelsysteme ins Eisbohren. Von dem soll es angeblich sogar Filmaufnahmen geben, die ich aber persönlich nicht habe können im Internet. Auch das ZDF hat die Filmaufnahmen, die sie ja in Auftrag gegeben haben, nicht rausgerückt, beziehungsweise auch gesehen, die existiere nicht. Denn wo das ZDF über die neue Schwabenland-Expedition berichtet hat, sind die Filmausschnitte mit der Tunnelbaumaschine nicht gesehen gekommen. Warum, fragt man sich da? Die fehlenden Bilder sind von einem Mitarbeiter aus dem Umfeld der Sendung unter Aufsicht von ein paar wenig ausgesuchten Personen vorher rausgeschnitten gekommen. Die Frage stellt sich auch, wie lange das es militärische Aktivitäten gegeben hat. Neben der Basis 211 sollen es ja auch eine Marinebasis gegeben haben. Die französische Agence France-Presse, AFP, hat zum Beispiel gemeldet am 25. September 1945, dass deutsche U-Boot-Aktivitäten im Südatlantik und Antarktischen Meer gemeldet seien. Der isländische Walfänger Juliana ist sogar nach einer Meldung im Sommer 1946 von einem deutschen U-Boot angegriffen worden. Das U-Boot habe sämtliche Vorräte vom Walfänger übernommen. Die brasilianische Marine besitzt Unterlagen, die im Juni 1945 als U-Boot vom deutschen IX-Typ südlich von der St. Pauls-Insel von 4 brasilianischen Kriegsschiffen gesichtet gekommen sind. Eine zweite Beobachtung sei zur gleichen Zeit von einem US-Transportflugzeug gemacht worden. Aufgrund von Beschreibungen stellt die brasilianische Marine fest, dass es sich weder um U-530 noch um U-977 gehandelt hat, wo sich im frühen Sommer 1945 in Argentinien ergeben hätte. Nachdem sich U-530 ergeben hätte, hat die brasilianische Marine 600 km Küstenregion überwacht und hat vom 24. bis 26. Juli ein weiteres Mal als IX-U-Boot können sichten von einem Marineflugzeug aus. Nach einem anderen Zeitzeugen sind die deutschen Neuschwabenlandbasen aber erst 1950 aufgegeben und die Mannschaften sind in Argentinien und Chile untertaucht, wo es ebenfalls geheime deutsche Stützpunkte gegeben hat. Ihr seht also ein sehr spannendes Thema, wo man jetzt noch stundenlang darüber diskutieren könnte. Die Zeit fehlt uns leider. Wir sind bereits am Ende von unserer Sendung. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich in der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch der David Emischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anrufe, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen hier, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaut das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung am Mittwoch, am Tag darauf, also jeweils am 12:30 kommt die Wiederholung. Fact is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wär's gsi. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge.
bist auf dem richtigen Weg mit Radio Kaiserreich. Morgenshow. Die Morgenshow Radio Kaiserreich.
Ab 1.12.2011 auf eurem Lieblingssender. Yeah. Morgenshow auf Radio Kaiserreich ab dem 1. Dezember 2011 live auf eurem Lieblingssender.